Inforadio Podcast.
Apropos Start-up vom Studium in die Selbstständigkeit. Noch nie war es so einfach, sich selbstständig zu machen. Eine gute Idee und das Internet und schon kann es losgehen. Nur Deutschland bleibt, um es überspitzt zu sagen, eine Gründerwüste. Die Zahl der Existenzgründer nahm trotz der optimalen Bedingungen ab und nicht zu. Woran liegt das? An der German Angst, der Angst vor dem Versagen? Darüber wollen wir hier diskutieren, aber auch über die Frage nach den Erfolgsfaktoren für die Gründung. Wir fragen nach, welchen Stellenwert besitzt das Thema Existenzgründung an den deutschen Hochschulen und wie steht es eigentlich um die Gründerzukunft? Welche Märkte versprechen da große Potenziale? Auf dem Podium hier im Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin begrüße ich drei Unternehmensgründer. Eine bessere Schulausbildung für die Kinder wünschte sich Bea Beste und gründete mit der Worms AG bundesweit Schulen, wo die Kinder ja an mehr Selbstständigkeit herangeführt werden. Schön, dass Sie da sind. Eine kleine Schwäche wurde für Peggy Reichelt zur Stärke. Der Wunsch, einige Kilos abzunehmen, brachte sie auf die Idee, das Online-Portal abnehmen.net zu gründen. Das ist aber schon ihr zweites Unternehmen. Wie können viele Personen mit einer Person gut kommunizieren? Und vor allen Dingen effizient. KW Valipur Sonos hat in nur wenigen Wochen, glaube ich, ein Computerprogramm entwickelt, eine Idee umgesetzt, die bei der Bundeskanzlerin dann sehr gut ankam. Und einer der wenigen Professoren, die sich auch wissenschaftlich mit der Rolle der Existenzgründer beschäftigen, ist Dr. Martin Gersch. Seiner Meinung nach ist die Entrepreneurship-Forschung in den Hochschulen immer noch nicht da angekommen, wo sie eigentlich hingehören müsste. Mein Name ist Ute Holzhey und danke für Ihr Kommen trotz der Streiks hier an den Unis. Ja, erste Frage. Ich habe eben gerade gesagt, dass Deutschland eine Gründungswüste ist und man könnte sagen, vielleicht ist sie deshalb eine Gründungswüste, weil die Deutschen so viel Angst haben, sogar die jungen Leute, die von der Universität kommen. Herr Gersch, welche Erfahrungen machen Sie eigentlich? Träumt die Mehrzahl der Studenten immer noch davon, nach dem Studium eine Festanstellung bei Daimler zu bekommen?
Auf der einen Seite haben Kurse, Schnupperkurse, Unternehmensgründung, die wir anbieten, zusammen mit Profund, durchaus einen Zulauf, wo Leute daran interessiert sind, mal auszuprobieren, wie das ist, in einem sehr begrenzten Zeitraum eine Unternehmensgründung durchzuführen, von A bis Z, dort eine Gesellschaft zu gründen, eine bestimmte Idee zu entwickeln, an den Markt heranzugehen, das auszuprobieren und dabei Erfahrungen zu sammeln. Die grundsätzliche Bereitschaft, damit zu beschäftigen, ist auf jeden Fall vorhanden. Viele der kulturellen Faktoren erlebe ich absolut. Also diese Orientierung an fester Arbeitsstelle, Entwicklungsmöglichkeiten durch meinen Arbeitgeber, auch das sind Ziele, die Leute mitbringen und dann eben entsprechend auch artikulieren. Die Leute kommen eben schon mit einer bestimmten Prägung, also einer Sozialisierung zu den Universitäten und bringen schon ein bestimmtes Bild mit von dem. Und wenn wir uns Studierende anfangen, jetzt in Bachelorstudiengängen, dann produzieren sie einfach das weiter, was sie vorher mitbekommen haben. Und es gibt sehr nette Untersuchungen im Rahmen der Europäischen Union, wo untersucht wurde, welche Unternehmensbilder und vor allen Dingen welche Unternehmensgründerbilder und Unternehmerbilder in den Schulen vermittelt werden. Und das wurde verglichen zwischen den verschiedenen Ländern. Also was lernt man in deutschen Schulbüchern über den Unternehmer und was lernt man in englischen und französischen und anderen Schulbüchern über den Unternehmern. Und das ist ein Stück weit ein Verstärker dieser kulturellen Eigenschaft, dass in deutschen Schulbüchern tatsächlich noch so ein eher sozial-darwinistisches Bild von einem dicken, zigarrepaffenden, stiernackigen Menschen, der Leute vor allen Dingen in die Arbeitslosigkeit schickt und ausbeutet und vielleicht noch Rüstungsgüter herstellt, vermittelt wird.
Also
und
ein verheerendes Bild eines Unternehmers quasi.
Absolut, das ist absolut verheerend, weil ich will nicht sagen, dass das das Einzige, aber das ist tatsächlich, man hat untersucht, bei welchen Gelegenheiten wird überhaupt Unternehmerbilder vermittelt und da fand es vor allen Dingen in der Geschichte statt. Und in etwas wie SOWI, also Sozialwissenschaften, aber es gibt keine systematische Ausbildung im Bereich Ökonomie oder Betriebswirtschaftslehre, die da irgendwie gegensteuern könnte, sondern es war vor allen Dingen geprägt durch solche in anderen Fächern vorkommenden Zerrbildern vielleicht. Und interessanterweise war es gar nicht Großbritannien, sondern Frankreich, die das absolut positivste Bild in diesem Vergleich von Unternehmern in der Schule bereits vermittelt haben. Und das merken wir ein Stück weit, wie die Leute in den Universitäten ankommen. Und da muss ich auch noch einen zweiten Aspekt mit ins Feld führen. Die Universitäten haben noch gar nicht so lange die Aufgabe, berufsvorbereitend auszubilden, also auch auf die Selbstständigkeit hin auszubilden. Wir haben gerade Streikzeiten in Bezug auf Bologna und die Auswirkungen, Umstellung auf Bachelor und Master. Im Humboldtschen Gedanken, in der Welt der Diplome, war es keine dezidierte Aufgabe der Universitäten, berufsvorbereitend auszubilden. Wir waren komplett anders aufgestellt und kommen jetzt erst die Aufgaben, tatsächlich berufsbegleitende und berufsbefähigende Kompetenzen im Rahmen von Bachelorstudiengängen vor allen Dingen mit zu vermitteln. Also von daher, auch hier zieht das erst langsam in die Universitätslandschaft ein.
In die FU auch mit Profund, die ja den Existenzgründern auch helfen und zur Seite stehen. Wir haben ja auch ein Beispiel von einem Existenzgründer, dem geholfen wurde. Vielleicht dennoch mal ganz kurz meine Frage, Angst. Ja. Das ist diese German Angst, also Angst davor zu versagen, Angst es nicht hinzukriegen, Angst in der Gesellschaft nicht akzeptiert zu werden. Ein Argument gegen das Gründen von Studierenden?
Absolut. Ich befrage nicht die Leute, die nicht gegründet haben, weil ich denen das ja gar nicht ansehe, dass sie nicht gegründet haben. Und denen, mit denen ich rede, die haben es ja probiert. Also von daher haben die die Angst schon überwunden. Aber dadurch, dass es so wenige sind und die, die dann auch in den Kursen reflektieren, und ich nutze diese Abschlussgespräche, die wir dort haben im Rahmen der Kurse, auch immer, na, was nehmen Sie denn mit und was hat sich denn verändert und wie sehen Sie das denn jetzt anders durch diese Schnupperkurse, die wir da auch anbieten. Und da ist einhellig der Tenor, gut, dass ich es mal ausprobiert habe, war eine interessante Erfahrung, aber ich fange dann doch lieber erstmal in der sicheren Anstellung an, weil jetzt habe ich erstmal erkannt, auf welche Kleinigkeiten das alles so ankommt und darauf meine Existenz aufzubauen, dass das eben daneben gehen kann, das wird in diesen Gesprächen deutlich. Also selbst bei den Leuten, die schon so mutig waren, einen Schnupperkurs zu machen, merkt man genau das, was sie so als Angst bezeichnet haben.
Wir haben ja drei Existenzgründe. Frage an alle drei. Können Sie sich noch daran erinnern, dass Ihnen mulmig war irgendwie im Bauch, dass Sie gesagt haben, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig mache, Frau Beste?
Ja, ich sage auch noch mal, ich habe immer ein Wort benutzt. Ich habe gesagt, ich bin hasig. Das ist so von so einem kleinen Hase, der sich halt eben nicht wirklich traut. Und das war wirklich in der ersten Zeit, obwohl ich mir das immer gewünscht habe, in meinem ganzen Berufsweg, ich habe immer gesagt, ich werde selbstständig.
Also Nuss, haben Sie sich hasig gefühlt?
Nein, also abgesehen davon, ich denke, als Unternehmer ist man jeden Tag im Existenzgründung. Also ich gründe jeden Tag wieder alles wieder neu. Es ist nicht so, dass man sagt, es ist jetzt zu Ende, auch wenn man 10 Jahre oder 15 Jahre auf dem Markt ist. Ich wollte nie für jemanden arbeiten, ich wollte immer für mich selber arbeiten. Und deshalb gab es viele Schwierigkeiten, darauf kommen wir auf jeden Fall später. Aber ich habe mich überhaupt nicht hasig gefühlt, Frau Beste.
Frau Reichelt?
Also wenn ich an die Zeit nach dem Studium, ich war mit 22 mit meinem ersten Studium fertig, hätte ich da gründen wollen? Nein, ich hätte da viel zu viel Angst gehabt. Nicht von der Gesamtumgebung, sondern einfach, weil ich das Gefühl gehabt hätte, ich habe noch kein Netzwerk, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Wirtschaft funktioniert. Das heißt, für mich war das ganz, ganz klar, dass ich mir zuerst einen Job suche. Und ich glaube, der Unterschied bei den Menschen, auch die ich kennenlerne, ist auch ganz, ganz groß. Kommen sie aus einer Unternehmerfamilie, weil die gründen viel, viel einfacher, weil sie einfach Zeit ihres Lebens mit diesen gesamten Unsicherheiten schon konfrontiert waren. Ich, die nicht aus einer Unternehmerfamilie komme, habe natürlich meine Eltern im Hintergrund, die Angst haben und sagen, Kind, oh mein Gott, diese Unsicherheit. Und man hat sie selber noch nach dem Studium, besonders mit 22. Insofern ist es, glaube ich, gar keine deutsche Angst, sondern es ist eine ganz berechtigte Angst, diesen Schritt zu gehen.
Wollte ich auch gerade noch mal fragen, Herr Gersch oder Frau Beste, ist das nicht eigentlich auch ganz normal, dass man Angst hat? Ich kenne das, wenn man Sendungen macht, man muss immer ein bisschen aufgeregt sein, sonst klappt das nicht. Also muss man nicht auch ein bisschen aufgeregt sein, wenn man so eine Existenzgründung macht, weil man dann viel mehr Adrenalin im Blut hat?
Ja, da hilft aber der Blick in die Statistik. Also offensichtlich sind die Deutschen nicht bereit, diese Angst zu überwinden. Und da sind uns offensichtlich die anderen Länder ein deutliches Stück voraus. Also was Selbstständigenquote angeht, liegen wir deutlich im hinteren Drittel. Was Gründerquote angeht, liegen wir ganz deutlich im hinteren Drittel. Wir haben jetzt in den Krisenzeiten eine große Gründungsmotivation im Bereich, ich will nicht arbeitslos sein. Also das sind diese aus der Not geborenen Gründungen, die stattfinden. Und das sind alles Motivationen, die zwingen einen, diese Angst zu überwinden, und die so eine Chance suchen und das, was so klassisch in den Lehrbüchern vermittelt wird, da hat jemand so ein Gelegenheitsfenster, das er wittert und glaubt an diese Chance und versucht, die zu ergreifen und überwindet diese Ängste, die da absolut notwendig sind. Das klappt in Deutschland ganz offensichtlich zu schlecht im Vergleich, wie die Statistiken zeigen, mit anderen Ländern.
Wir haben ja gesagt Kultur, nicht?
Ich wollte nur ganz kurz zu dem Thema anknüpfen und sagen, ein Satz, das hat bei mir damals gegen das Gefühl der Hasigkeit gewirkt. Und das hat eine meiner Schuldirektorinnen, die erste, die eine Schule aufgesetzt hat. Und sie sagte, Courage is to be afraid and to go nevertheless. Und ich muss sagen, das hat mir auch geholfen zu sagen, Angst, ja, aber auf der anderen Seite steht Mut. Und Mut steht auch dafür, sich einzugestehen, ja, ich bin ein bisschen hasig und ich mache es trotzdem. Und ich glaube, das hilft, das gebe ich gerne auch weiter.
Ich wollte auch, dass Sie sich kurz Ihre Unternehmen vorstellen, wie Sie auf die Ideen gekommen sind. Sie wollen ja, glaube ich, Sie haben schon kurz es angemerkt, ich habe das auch kurz in der Einführung versucht darzustellen, mit der Worms AG gründen Sie ja Schulen. Sie haben jetzt, glaube ich, schon ein paar Schulen in München, glaube ich, in Berlin Schulen gegründet. Und da wollen Sie, glaube ich, auch Kinder zur Selbstständigkeit führen. Das fand ich ganz interessant.
Ja, Herr Professor Gersch hat mir eigentlich die Steilvorlage vorhin gegeben. Thema Unternehmertum in der Schule, sowohl Unternehmerbilder als auch dieses Thema Mut, nennen wir es lieber positiv. Und das ist auch bei meiner Unternehmensgründung auch der treibende Motor gewesen, einfach zu sagen, lasst uns Schulen aufbauen, die Kinder dazu befähigen, unternehmerischer in ihrem Leben zu sein. Und mit unternehmerisch meine ich nicht Manager oder auch nicht unbedingt Existenzen später gründen, sondern einfach eine unternehmerische Einstellung zu bekommen. Das kommt durch die Bilder, die vermittelt werden. Das kommt durch den Umgang mit bestimmten Fächern in der Schule, durch die Art und Weise, wie man ans Lernen geht. Das kommt aber auch sehr stark durch die Einstellung, die man in der Schule vermittelt, durch die Atmosphäre, die da ist, ist nämlich Optimismus zu fördern.
Darf ich ganz kurz was zu?
Gerne.
Ich finde das ausgezeichnet und fantastisch, was Sie machen. Ich denke aber, das Problem liegt ein bisschen tiefer, und zwar in der Familie. Weil wenn ich in der Schule und an der Uni immer wieder in irgendwelchen Schnupperkursen oder was mache und dann nach Hause gehe und sehe, okay, Papa sucht sich irgendeinen Job bei Siemens oder Post oder Bahn oder Mama genauso und keiner sagt, okay, lass uns einfach zusammenkommen und irgendwas aufbauen. Die Frage ist, ich habe es auch öfters gehört, meine Eltern wollten, dass ich Arzt oder Ingenieur werde und haben immer gesagt, Jung, such dir was Anständiges. Und ich habe es nie, ich habe immer das gemacht, was ich wollte. Aber jetzt nochmal zu das, was wir machen.
Ich wollte Sie nach Ihrer Idee fragen, ich fand das nämlich so witzig. Genau. Sie haben innerhalb von Wochen so ein Programm entwickelt für die Bundeskanzlerin.
Genau, also ich denke, die besten Ideen kommen ja immer aus Frust und wenn man große Probleme hat. Wir waren drei Jungs nach dem Studium und hatten eine Idee, wollten was aufbauen. Es ging um eine internationale Immobilienplattform. Und wir haben massive Probleme gehabt, was die Innovationsförderung in Deutschland angeht. Die Juroren in Wirtschaftsministerium für Forschung und Technologie haben 9 Monate gebraucht, bis zu verstehen, was wir machen. Wir waren so frustriert, dass wir gesagt haben, wen können wir denn ansprechen, verdammt. Es kann doch nicht wahr sein, dass keiner uns zuhört. Und da wollten wir die Kanzlerin ansprechen. Und haben wir es auch versucht, aber Sie kennen ja und Sie wissen ja, über die Klassenwege erreicht man halt solche Persönlichkeiten nicht. Und da ist einfach die Idee gekommen, wie kann man Politiker, Top-Politiker, die wirklich Entscheidungsträger sind in unserer Gesellschaft, beziehungsweise mittlerweile auch Top-Vorstände in Deutschland, wie kann man wirklich die Transparenz und ohne irgendwelchen Hierarchiekaskaden erreichen? Und da haben wir eine Software entwickelt, die wir auch Many-to-One nennen. Also das Prinzip heißt Many-to-One-Kommunikation. So erreichen wir jetzt auch die Bundeskanzlerin, aber auch die Bundesminister, auch Ministerpräsidenten, auch Top-Vorstände von DAX 30 in Deutschland.
Tja, Gratulation, toll.
Dankeschön.
Ja, Frau Reichelt,
Sie haben jetzt schon. Wenn die DAX-Vorstände dann zu dick sind, kommen Sie zu mir.
Genau, dann kann man hier so ein Gemeinschaftsunternehmen aufmachen. Bei Ihnen war das, glaube ich, wirklich so, dass Sie gesagt haben, also ich weiß gar nicht, ich will ein bisschen abnehmen, weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll und jetzt bündel ich das mal und mache eine Internetseite auf.
Also die persönliche Motivation war eigentlich, glaube ich, der kleinere Teil dabei, um ehrlich zu sein. Der Punkt war einfach, dass ich habe in der Schweiz ein MBA gemacht und danach war der Punkt, ich würde mich gerne selbstständig machen. Und ich glaube, ich war zu diesem Zeitpunkt dann auch wirklich so weit, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt ein Netzwerk an Menschen, die ich kenne. Ich habe ein Grundwissen und ich traue mich jetzt, diesen Schritt zu machen. Das heißt, ich habe mein Köfferchen gepackt mit meinem ganzen Werkzeug, das ich benötige und kann jetzt losgehen und hatte verschiedene Businessprojekte. Eins davon waren Diätprodukte. Das ist eine Firma in der Schweiz, die diese Produkte herstellt. Und ich habe diese Produkte genommen, lass meine Produkte in Lohnherstellung bei dem Schweizer Unternehmen herstellen und habe dann eine Firma gegründet, die heißt Amapur, die diese Diätprodukte über Apotheken und online verkauft. Das habe ich die letzten 4 Jahre gemacht und aus diesem gesamten, mit diesem Thema Abnehmen, Diät, gesunde Ernährung arbeiten, kam immer mehr dieser Punkt, eine Diät passt nicht für alle Menschen. Und dann haben wir einfach geschaut, was gibt es in dem gesamten Markt für Informationsportale, die sich mit dem Thema Abnehmen und gesunde Ernährung auf einer sowohl Community-Ebene als auch Ratgeber-Ebene beschäftigen. Und dann ist im September letzten Jahres die Idee zu abnehmen.net geboren. Das heißt, das ist ein Ratgeberportal rund um gesunde Ernährung, Abnehmen, Diäten etc.
Netzwerke, Gründungsklima in Deutschland, wie ist das? Gut, Herr Gersch? Die Rahmenbedingungen zum Gründen.
Für Anfänger sehr undurchsichtig und wie gut, wenn man dann solche Veranstaltungen wie Profund oder andere Organisationen hat, die versuchen systematisch hier einen Zugang zu vermitteln. Das kann man kann den Jagdhund nur bedingt zum Jagen tragen. Also das müssen die Leute auch suchen, sich zu vernetzen und zu verstehen, was sie für ihre jeweilige Idee und für ihr Geschäftsmodell benötigen. Aber das kann man versuchen, unterstützend und begleitend zugänglich zu machen. Und das ist eine wichtige, ganz wichtige Funktion von einer Gründungsförderung. Aber das ist eben auch so ein Stück weit, dass die Leute das verstanden haben müssen, wie wichtig das für ihre Vorhaben ist, dass sie in ein solches Netzwerk hineinwachsen und für sich eben auch nutzen können.
Wie finden Sie das Gründungsklima in Deutschland oder speziell in Berlin, Frau Beste?
Ich würde es eher sagen, gut. Und ich glaube, das hypt sich jetzt gerade fast so ein bisschen. Also ich glaube, dieser Gründerfieber ist da. Also ich sehe es einfach auch in meinem persönlichen Umfeld. Mein Mann betreibt auch selber Gründungen. Und ich merke auch einfach, wie viel es auch gibt an Angebote von einem Open Coffee Club, zu dem jeder gehen kann, was sich im Internet tut, jetzt auch über Plattformen wie Xing oder auch andere Möglichkeiten, sich tatsächlich zu vernetzen. Und ich würde sagen jetzt mal, ich habe mich mit meinen ersten Gründungsgedanken im Studium damals getrieben. Das war ja so Anfang 90er Jahre. Und das war deutlich schwieriger, sich zu vernetzen. Also ich denke mal so, wir machen Fortschritte. Und ich habe auch den Eindruck, wenn wir jetzt sagen, Deutschland jammern, mein Gott, Angst oder alles, ich habe den Eindruck, durch diese übergreifenden Netzwerke, die fundieren auch sehr schnell auch die internationalen Verknüpfungen nach Deutschland. Also eigentlich mein Punkt ist, ich sage mal, immer besser und wer sucht, der findet.
Herr Sunus, meinen Sie, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland gut sind, um erfolgreich gründen zu können?
Die Rahmenbedingungen sind die besten. Also es gibt kein Land, was die Förder- und die Möglichkeiten angeht. Aber wir haben einfach total eine andere Kultur. Wir sind ein Sicherheitsvolk. Also wir wollen lieber einen Job haben, wo ich weiß, okay, ich habe da einen unbefristeten Arbeitsvertrag und verdiene jeden Monat meine 1.500 Euro netto. Aber ich bin nicht bereit, zum Beispiel, und mir ist lieber, dass auf meiner Visitenkarte steht Siemens oder McKinsey oder Boston oder und so weiter und so fort, aber bloß nicht Meyer GbR oder Müller GmbH. Und ich denke, wie gesagt, also ich finde, was Frau Beste macht, sehr gut, auch was Herr Professor Gerich, aber wir sollten einfach viel, viel tiefer anfangen, und zwar in der Familie, dass man einfach die Kinder auch die Möglichkeit zeigt und gibt und sagt, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn du mal auch was gründest oder dein Pizzabude aufmachst oder keine Ahnung, eine tolle Idee hast, wir unterstützen auch dich. Wie gesagt, meine Eltern, bei mir war es wirklich revolutionär, meine Eltern wollten, dass ich Arzt oder Ingenieur werde. Meine ganze Familie sind auch alle halt Akademiker. Ich habe BWL studiert, was eigentlich eine absolute Katastrophe war. Und ich habe dann auch nur das gemacht, was ich wollte.
Ganz so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, wenn man dann so...
Nee, aber es gab auch richtig viele Probleme. Zum Beispiel, ich bin in Berlin geboren, aber in 5 verschiedenen Ländern aufgewachsen, gearbeitet, studiert. Und ich habe andere Erfahrungen, wenn man mit Ideen, ich meine, Sie können das auch vielleicht bestätigen, wenn man mit Ideen in Deutschland ankommt, hört man sofort, hatte ich auch, sofort, brauchen wir nicht, haben wir schon, gibt's schon, wird nicht funktionieren.
Hatten wir schon und, immer.
Ja, ja. Und das ist nicht wahr, weil Entrepreneur ist jemand, der Ideen, die schon gibt, nicht 10% verbessert, 50% verbessert, sondern 500% verbessert. Und jemand, ich meine, Google, es hat gab Suchmaschinen, ne? Die haben aber das Ganze so revolutionär verbessert, dass sie jetzt auch, aber anders gefragt, haben wir in Deutschland, außer unsere gigantischen Industrieunternehmen wie Siemens und so weiter, Autoindustrie, haben wir irgendetwas, womit wir überhaupt sagen können, wir sind, weil Gründer sind ja die, die aus der Garage rauskommen, ne? Also Hartz IV, dann Gründer, dann Angestellte, würde ich sagen, die drei. Das sind
Nee, SAP ist ein Beispiel für drei Ingenieure, die sich
dann
IBM sich selbstständig gemacht haben. Also wir haben natürlich Gründer, wir haben große Gründer früher gehabt, nicht? Gucken Sie sich Siemens an. Das waren natürlich Erfinder, das waren Ingenieure, die sich selbstständig gemacht haben. Das ist aber leider schon ein paar hundert Jahre her.
Wunderbar, und das ist auch das Problem, das ist was unsere Politik... Dann,
oder Daimler, gucken wir uns, Daimler ist genauso entstanden.
Ja,
ich wollte Frau Reichelt noch kurz fragen nach dem Klima, aber ich würde jetzt auch ganz gerne auf die Erfolgsfaktoren mal zu sprechen kommen, dass wir mal sehen, was brauchen wir denn eigentlich, um erfolgreich gründen zu müssen. Hier sind ja auch einige Gründer gekommen, uns hören sicher einige Gründer zu. Ja, was sind denn die Erfolgsfaktoren, um zu gründen, sich eben dieser Meinung zu widersetzen und zu sagen, ich mache es eben 500% besser? Frau Reichelt, was würden Sie sagen? Was sind für Sie Ihre Erfolgsfaktoren gewesen beim Gründen?
Wagemut. Nein, ich glaube, dass das ganz, ganz entscheidend ist. Und ich sehe das bei ganz, ganz vielen, besonders die aus einer Privatuniversität rauskommen, in Unternehmen gründen, schön mit Venture Capital ausgestattet sind, die in diese Firma gehen und einfach auch nicht wirklich ein großes Risiko eingehen und im Prinzip selbst in dieser Gründung, also sie sind selbstständig, sie haben ihre eigene Firma, aber im Prinzip auch wieder mit dieser Mentalität in dieser Firma drin sind. Ich bin eigentlich wie in der Festanstellung. Ich glaube, was man sich klar machen muss, wenn man ein Unternehmen gründet, ist, dass eine Menge Fleiß dazugehört, dass eine Menge Ausdauer dazugehört und dass ein permanentes Auf und Ab ist. Also selbst wenn man irgendwie schon 5 Jahre ein Unternehmen hat, es gibt immer wieder mal einen Schlag in den Rücken. Und Sie sprachen auch die ganzen Unternehmen an, wie Daimler etc. Das sind Unternehmen, die gehen Achterbahnfahrten. Und ich glaube, man muss, bevor man gründet, muss man sich dessen bewusst sein, dass das heißt, dass es sehr, sehr viel persönliches Commitment dazu gehört, dass es sehr, sehr viele Rückschläge gibt und man muss sich darauf einlassen. Und zum anderen natürlich eine Idee, also man muss eine Idee haben, an die man glaubt, hinter der man steht, weil sonst steht man diese Phasen, diese Achterbahnfahrt überhaupt nicht durch. Also wenn man schon gar keine, wenn einem dann persönlich sozusagen eine Demotivation entgegenschlägt und man dann noch nicht mehr Lust zu der Idee hat, ist das fatal. Und ein dritter Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, ist ein Team, das mitzieht, dass man Leute hat, die einen auffangen und die auch an die Idee glauben, mit denen man das zusammen umsetzt.
Mhm. Stimme ich vollkommen zu. Also Team ist das A und O. Also alleine, ich sage immer, ein Hand hat keine Stimme, zwei und wenn 100, wenn alle hier jetzt klatschen, hört man es schon im Rathaus Steglitz. Das ist wirklich so, alleine schafft man gar nichts. Es gibt viele Einzelgänger, die auch dann versuchen und ihre Ideen niemandem erzählen und nichts machen wollen und so weiter und so fort. Team ist sehr wichtig, aber man muss auch mit Problemen, die man jeden Tag wieder hat, auch kämpfen. Also sonst kommt man auch nicht weiter. Also wir haben auch sehr viele Probleme gehabt. Wir haben auch nie aufgegeben. Hätten wir aufgegeben, wären wir auch nicht da. Und es gibt auch immer wieder auf dem Weg Leute, die oder auch Institutionen, die wirklich zuhören und helfen. Ja, und da kann ich auch ein paar Beispiele nennen. Aber einfach nicht aufgeben, wenn man aufgibt. Ich meine, in Deutschland ist es so, wenn man einmal aufgibt und irgendwie, keine Ahnung, Insolvenz oder bankrott ist oder was auch immer, dann sagt man, okay, meine Karriere ist schon ruiniert. Ich suche zum Beispiel jetzt professionelle Leute für das Management, die wirklich jetzt bei irgendwelchen Namen wie McKinsey und Boston sind, schon auch Unternehmen gegründet haben und die sagen, ja, aber wenn ich jetzt meinen super Traumjob verlasse, und in ihr Unternehmen reinkomme und irgendwas passiert, dann bin ich doch ruiniert, Herr Sonus. Ich sage, nein, es ist wirklich nicht so, weil das ist auch eine Erfahrung. In Amerika sucht man, wenn man Leute sucht, sucht man eher Leute, die schon mal öfters halt mit der Nase auf dem Boden waren, weil man sagt, diese Leute haben schon tausende Erfahrung Fehler und man macht die Fehler nicht zweimal, dreimal, viermal. Ne? Man holt sich nicht irgendwie einen frischen hier Top-Manager aus der Uni und sagt, okay, der ist der Beste, sondern und in Deutschland ist es umgekehrt. Ne? Wenn man auf einem Lebenslauf hat, ja, habe ich da gegründet, schiefgelaufen. Da war ich dann bei der Arbeit, hatte ich keine Lust, weil ich eigentlich Unternehmer sein will, bin ich rausgekommen. Dann habe ich nochmal gegründet und so weiter. Aber genau diese Leute sind, die irgendwann mal super erfolgreich werden.
Ich glaube auch, dass das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, warum oder wo man ansetzen müsste, weil in ganz vielen Diskussionsrunden hat man immer nur extrem erfolgreiche Unternehmer. Es werden immer Beispiele wie Google, Facebook, YouTube, StudiVZ oder wie auch immer zitiert. Das ist eine klitzekleine Prozentzahl von den Unternehmen, die das schaffen. Es gibt unglaublich viele Unternehmer, die ich auch kenne, wo das Unternehmen nach 5 Jahren kurz vor der Kurzarbeit stand, die weitergemacht haben. Ich kenne viele Unternehmer, die ein zweites oder ein drittes Unternehmen aufgebaut haben und vorher ein paar Sachen in den Sand gesetzt haben. Ich finde, dass auch zum Beispiel an Universitäten viel, viel mehr diese Leute eingeladen werden müssten. Und ich weiß, dass es unglaublich schwierig ist in Deutschland. Und ich glaube, das ist die einzige Angstkultur, dass man sagt, der hat es nicht geschafft. Aber das gehört dazu, dass irgendwie man auch mal mit einem Unternehmen scheitert. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil, wie gesagt, das ist einfach, man hat daraus ein Learning, was unglaublich wichtig ist.
Also es geht als Unternehmer auch immer darum, immer einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist. Und ich sehe jetzt auch, wenn Sie nach Erfolgsfaktoren fragen, sehe ich einfach das Oszillieren zwischen zwei Paaren von Dingen. Einmal haben wir dieses Thema Mut und auch ein bisschen ängstlich sein. Und da muss man auch oszillieren. Weil wenn man nur mutig ist, dann wird man irgendwann so, dann wagt man alles und dann wagt man manchmal auch zu viel. Man braucht auch beim Unternehmertum, sage ich bewusst, auch mal die Reichsbedenkenträger, die sagen, hast du dir das überlegt und hast du dir das überlegt und so weiter. Also jeder von uns kennt so die klassische CFO-Rolle, der Chief Financial Officer, der sagt, wie sieht der Plan in 3 Jahre aus und können wir uns das überhaupt leisten? Und die Leute braucht man auch und die sind wichtig. Und dann braucht es aber auch die Leute, die diesen Mut haben, sagen, okay, das trauen wir uns zu und das sehen wir dann, wie es funktioniert. Also dieses Oszillieren. Und dann sehe ich auch noch wichtig ein Oszillieren zwischen dem, was wir nennen zwischen Know-how und Know-why. Also dieses Thema, Leute, die wirklich Wissensträger sind, die was gelernt haben, die wissen, die auch eine Kultur des Scheiterns hinter sich vielleicht haben und sagen, okay, da habe ich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Aber auch diese gnadenlose Begeisterung für das, was man tut, wo man wirklich sagt, man gibt alles. Und das ist das in dem Team, was man ausleben kann, dass Leute wirklich total committed sind und absolut dahinter stehen zwischen dem, was man da macht, weil es eine gute Sache ist, weil es etwas ist, was ihnen Spaß macht, weil es sie begeistert. Und das erlebe ich jeden Tag, dass man sagt, wir brauchen beides, immer. Also dieses Oszillieren zwischen so, sagen wir mal so, Fundament und fliegen können.
Sie haben ja auch schwer zu kämpfen, nicht? Also ich meine, Existenzgründer ist, also man erst gründet man und dann wird man größer und Wachstum ist ja auch ein Problem. Woher kriege ich das Geld? Wie will ich wachsen? In welche Richtung will ich wachsen? Große Probleme, die man dann immer wieder bewältigen muss. Man muss immer wieder aufstehen. Wir haben eben, Frau Reichelt sagte das schon, in der Universität müsste da eigentlich viel mehr gemacht werden, Herr Gersch. Welchen Stellenwert sollte denn eigentlich dieses Thema Existenzgründung in den Hochschulen haben? Sind die Hochschulen da schon so weit, dass man sagen kann, wir sind zufrieden?
Also es gibt Universitäten, die sind sehr gut bei der Unterstützung ihrer Gründer und die vermitteln das in verschiedenen Facetten, was wir hier schon gehört haben, was an vielleicht Voraussetzungen oder wie Sie es genannt haben, Erfolgsfaktoren notwendig sind. Und es gibt andere Universitäten, die sind auch durch keine curricularen Empfehlungen irgendwie gehalten, irgendetwas zu vermitteln, wo nur dieses Element drin vorkommt. Also von daher ist das, glaube ich, eine sehr individuelle Geschichte, je Universität und dann auch je Fachbereich, ob sie das vermitteln oder nicht. Die Freie Universität Berlin hat einmal mit solchen Aktivitäten wie Profund und auch durch einzelne auf verschiedene Fachbereiche verteilte Professoren, da bin ich bei weitem nicht der Einzige, der so eine Orientierung trägt. Wir haben die Leute in der Informatik sitzen, wir haben die Leute in den Sozialwissenschaften sitzen, die persönlich daran glauben, dass das ein wichtiges Thema ist und die in im Rahmen ihrer Kümmerung, nenne ich das mal, um die Studierenden das als ein Thema aufgreifen und weitervermitteln. Da zwingt sie niemand zu, sondern die machen das eher intrinsisch motiviert, weil sie glauben, das ist wichtig.
Ist das denn gut oder ist das genügend oder müsste da eigentlich noch mehr getan
Ich glaube,
getan
dass
werden?
Wir die in diesem kulturellen Wandel, den wir jetzt so oft beschrieben haben, also wir kommen von einem, auf jeden jeden Fall von einem, von einer Problemaufnahme, wo wir sagen müssen, wir haben zu wenig, wir haben zu viel Angst, wir haben dieses Versagen, Ängste und diese nicht auch aus der Familie heraus lernen, was selbstständiges Handeln und Selbstständigkeit bedeuten kann. Da kommen wir her. Und jetzt öffnen wir uns, wir haben eine internationale Vernetzung, wir haben eine Veränderung dieses Denkens und das spüre ich auf vielen Ebenen, auch in den Universitäten. Und ich glaube, dass wir auf so einem Pfad sind, wie Sie es beschrieben haben, Sie waren mir jetzt ein bisschen zu euphorisch, dass so ein Gründungshype da ist, den sehe ich noch nicht. Aber ich sehe auf jeden Fall die sich selbst verstärkenden Effekte, die dazu führen werden, dass wir vielleicht zu wenig Fahrt, aber immerhin Fahrt aufnehmen in Richtung, dass das ein etabliertes Thema wird.
Was ist wünschenswert oder was haben Sie erlebt an den Universitäten als Gründer? Haben Sie da erlebt, dass man Sie mitgenommen hat? Herr Sonos, ich glaube, Sie haben da eine Erfahrung mit Profund gemacht. Also ich sage einfach, man fragt sich immer, warum reden wir hier über Profund? Wir haben hier diese Veranstaltung gemeinsam mit Profund gemacht. Mhm. Und Profund ist die Gründungsförderung der Freien Universität Berlin. Und die kümmern sich eben um Existenzgründer oder um Studenten, die Interessen daran haben?
Also ich meine, man muss im Leben Glück haben. Wir hatten damals Glück, weil ich bin nicht FUler. Ne? Ich habe nicht an der FU studiert, sondern wir hatten eine Idee, drei Kommilitonen und wollten wir das Ganze, wir haben an der Fachhochschule Brandenburg studiert und in Ostländern werden die Gründer nicht so gut gefördert wie in Westländern. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir kommen nach Berlin, versuchen wir irgendwas, das in Berlin machen. Wir haben erstmal gesagt, okay, wir machen es selber. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen zur Bank. Banken haben gesagt, okay, Oma, Opa, haben die Häuser? Nein, haben die nicht. Habt ihr irgendwelche Sicherheiten? Nein, haben wir nicht. Okay, ihr kriegt kein Geld. Dann haben wir gesagt, okay, wie können wir dann starten hier in diesem Land? Also an der Uni habe ich nichts mitbekommen, dass überhaupt irgendwelche, also meine Universität. Dann haben wir versucht, an der HU dieses Programm für Fertigstudierende, dieses Access-Programm angehen. Da haben wir auch falsche Zeit, falscher Ort irgendjemanden erwischt, der vielleicht irgendwie Urlaub machen wollte oder keine Zeit hatte. Dann wieder auch Zufall sind wir halt nach FU gekommen. Und ich habe alles, was wir haben, habe ich eigentlich Profund zu danken, weil ein Mann namens Herr Patrick Varadinik hat innerhalb von einem Vormittag alle Unterschriften, das ist ja eine reine Bürokratiegeschichte, ne? Das ist ein Haufen Arbeit, wenn man so einen Antrag stellt, ist so wie eine Diplomarbeit. Und das hat er geschafft, ne? Das war Glück.
Ja, schauen wir in die Zukunft. Welche Märkte bieten das größte Potenzial für studentische Existenzgründung?
Gesundheitswesen ist sicherlich einer der Bereiche, der im Moment im Verdacht steht, dass hier etwas passiert. Gerade, also wir unterteilen sehr grob einen ersten Gesundheitsmarkt, wo es in der Regelversorgung eine Refinanzierung von Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen und so weiter geben kann und den sogenannten zweiten Gesundheitsmarkt. Und dazu gehört dann auch schon solche Themen wie Abnehmen, Gesundheitsorientierung, Körperorientierung, also im weitesten Sinne gehören da auch Fitnessstudios und so weiter, die eben eine Orientierung hin haben zu einem gesunden Leben mit dazu. Und das ist sicherlich eine Entwicklung in Deutschland, die im Moment stark diskutiert wird und die man auch empirisch nachweislich zeigen kann, dass dieser Markt kontinuierlich wächst.
Sie hatten auch mal, ich hatte gelesen, ja. Entschuldigen Sie bitte, in diesem Bereich hatte ich auch gelesen, dass es Möglichkeiten geben soll, dass zum Beispiel pflegebedürftige Menschen länger selbstständig leben können.
Ja, da wächst einiges zusammen. Das ist dann nicht nur der Gesundheitsbereich, sondern was wir untersuchen konkret in Projekten und wo wir mitwirken, ist, dass wir gleichzeitig eine Medienkonvergenz haben. Wir haben zunehmend über das Internet hinaus vernetzte zu Hause. Wir haben eine Infrastruktur, über die jetzt technische Möglichkeiten bestehen, dass man die Versorgung von Patienten auch in ihrem Zuhause organisieren kann, dass man Prozesse hier integriert gestalten kann und so weiter. Das sind neue Möglichkeiten, wo das Gesundheitswesen aufsetzt auf den technischen Möglichkeiten, die jetzt gerade entstehen und wo man sich dann eben neue Entwicklungen gut vorstellen kann und wo dann auch Chancen bestehen könnten, in diese Lücken hineinzugehen und eben mit neuen technischen Möglichkeiten Leistungsversprechen zu entwickeln, wo man eine Zielgruppe hat und diese Zielgruppe ist dann tatsächlich auch bereit, dafür entsprechend zu bezahlen. Mhm. Soweit das Idealbild, ein bisschen Wasser in den Wein hinein. Es heißt aber überhaupt nicht, dass jetzt alle Leute sich nach einer Goldgräbermentalität in das Gesundheitswesen hineinstürzen sollten, weil das ist vielleicht auch vor dem Hintergrund dann wieder eine sehr schwierige Branche, weil ich brauche Qualifikationen in Deutschland. Es gibt eine Reihe von Zulassungsvoraussetzungen. Es ist bei weitem nicht der einfachste Bereich, in dem man Fuß fassen kann. Von daher ist es immer schwierig zu sagen, dieser Bereich wächst stark und da.
Trotzdem ist es eine spannende Frage und die Antwort ist natürlich noch spannender. Frau Beste.
Ich könnte jetzt auch sagen, geht in Education, Bildung, wahnsinnig wichtig, unglaublich viel zu tun oder auch Gesundheitswesen. Ich sage jetzt ganz bewusst was anderes für alle Leute, die Existenz gründen. Ich glaube auch, dass dieser Faktor eigene Stakes drin haben, selber getrieben sein, selber motiviert sein, selber eine Lösung in einem bestimmten Markt beibringen sollte, der höhere Stellenwert haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, und das würde ich jedem raten, der gründen möchte, sich einen Bereich auszusuchen, wofür sein Herz tickt. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist.
Man muss für eine Sache brennen, es ist eigentlich egal, was man macht. Und es gibt auch schon irgendwie bestimmt 10 Diätportale, man kann aber immer irgendwas besser machen. Was vorhin noch zu der Frage sagen wollte, zu dem Thema Verantwortung auch Universitäten. Ich glaube, wir hatten das ganz am Anfang schon mal, es ist ein Kulturwandel, der stattfindet. Und ich glaube nicht, dass die Universität jetzt auf einmal alles vorgeben muss und dass es irgendwie 20.000 Gründungskurse geben muss. Was ich vermisse und was ich in Amerika und in der Schweiz gemerkt habe, ist, dass da ein viel, viel intensiverer Austausch zwischen Unternehmern, zwischen Wirtschaft und den Studenten da ist. Und das muss gar nicht, das müssen gar nicht irgendwie 20.000 Kurse sein. Ich habe noch nicht mal bei meinem MBA wirklich sinnvolle Sachen gelernt, die mir danach als Unternehmer geholfen haben.
Auf jeden Fall.
Genau. Aber ich denke, Sie haben das schon ganz gut gesagt. Man muss für seine Idee brennen und dann kriegt man das auch geregelt mit der Selbstständigkeit. Und dann macht man das wahrscheinlich auch mit viel Spaß. Und wenn man da mal hinfällt, steht man dann auch wieder auf. Das war apropos Start-up vom Studium in die Selbstständigkeit. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Bea Beste, Gründerin und Vorstandsvorsitzende von der Worms AG hier in Berlin. Professor Dr. Martin Gersch vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften von der Freien Universität Berlin. Peggy Reichelt, Gründerin und Geschäftsführerin von abnehmen.net. Und Kaveh Walipur Sonos, Gründer und Geschäftsführer der Direktzoo GmbH. Das ist jetzt hier unsere letzte apropos Diskussionsrunde gewesen. Gut ist aber, dass es uns weiter gibt unter dem Titel Forum im Inforadio und eine Viertelstunde dann länger. Und auch unsere Sendezeit wird sich ändern. Also diese Sendung können Sie jetzt am Sonntag um 12.25 Uhr hören oder im Internet. Dann im nächsten Jahr sendet die Wirtschaft so eine lange Diskussionsrunde einmal im Monat am Sonntag um 11 Uhr. So, und das war die letzte Sendung apropos. Ich bedanke mich bei Ihnen und für Ihr Interesse. Tschüss.